Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
Herzlich willkommen bei diesem Podcast. Verantwortlich Andreas Groß und an meiner Seite wieder Kollege Peter Heinrich. Der DAX hat am Tag der abendlichen US-Zinsentscheidung nur leicht zugelegt. Schlusskurs 15.216 Punkte, ein kleines Plus von 0,1%. Der MDAX dagegen verliert 0,6%. Anleger wollen sich also nicht festlegen und lieber abwarten. Der Euro dagegen legt zum Dollar um 0,3% zu auf 1,08. Offensichtlich rechnen die Devisenprofis mit einem kleinen Zinsschritt der US-Notenbank Fed. Die Talfahrt der Immobilienwerte geht indes weiter. Vonovia verlieren nochmal 5%. Wenig sportlich bei Nike, hier macht man zwar mehr Umsatz, aber weniger Gewinn. Auch Adidas und Puma liegen diesbezüglich im Minus. Die Interviews vom Tage sind der Schweizer Vermögensverwalter Moimir Linka. Sein Bericht aus dem Epizentrum des europäischen Bankenbebens ist absolut hörenswert. Er beklagt emotional das totale Versagen der Kommunikation am Finanzplatz Zürich, was zum Absturz der Credit Suisse geführt hat. Böse Zungen sprechen übrigens bereits von der Debit Suisse. Freedom Finance Experte André Wolfsbein spricht zur Risikosteuerung mit dem geheimnisvollen Beta-Faktor und Heiko Böhmer von Shareholder Value hat das Value Investing weiterentwickelt. All diese Interviews hören Sie gleich in Auszügen, komplett wie immer auf unserer Seite börsenradio.de oder noch einfacher in der kostenfreien Börsenradio-App. Das ist das Börsenradio für Ihre Hosentasche.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin CEO der Aqfif International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Es ist einiges los bei Ihnen in Zürich momentan. Wenn wir zurückschauen, im Oktober, da hatten wir beide, glaube ich, zuletzt gesprochen, da hatten Sie gesagt, die Situation um die Credit Suisse ist eine Tragödie. Ist eigentlich sehr treffend, da stirbt ja am Ende auch immer jemand bei der Tragödie. Sie haben ja in Zürich gewissermaßen einen Logenplatz, was diese Tragödie angeht. Wie waren denn die vergangenen Tage für Sie?
Ja, Logenplatz ist leider richtig. Dass ich recht behalten habe mit meiner Aussage, dass es eine Tragödie ist, auch richtig. Nur sicherlich, wenn wir das zusammen detailliert und ausführlich uns anschauen. Aber eines ist klar, man muss sich vor Augen führen, dass dieses Desaster ganz klar vermeidbar gewesen wäre. Fakt ist, Credit Suisse ist nicht Opfer der Märkte. Credit Suisse ist auch kein Opfer der Notenbanken. Fakt ist, dass das Management der letzten 10, 15 Jahre eine absolute Tragödie war. Begonnen hat das Ganze mit dem Kollaps von Lehman, wo damals Credit Suisse tonnenweise Zertifikate, Garantiezertifikate hat auch abschreiben lassen müssen. Da fing das Ganze an und das ganze Desaster hat sich dann quasi bis zum letzten Wochenende mit der Tragödie Made in Switzerland auch letztendlich dann zugespitzt.
Sie sagten, es wäre vermeidbar gewesen. Was hätten wir anders machen müssen?
Es wäre absolut vermeidbar gewesen und zwar muss man sich die Reihenfolge etwas chronologisch anschauen. Ich habe vergangene Woche, lassen Sie mich jetzt nicht lügen, am Donnerstagmorgen ein Interview der Tagesschau gegeben. Das bezog sich auf die Situation am Tag vorher, als die Schweizerische Nationalbank eingesprungen ist. Zwar ging es um diese Kreditlehne zunächst von 50, dann 100 Milliarden. Und diese Notwendigkeit wurde eigentlich ausgelöst durch die Aussage der Mittelostinvestoren, die gesagt haben, sie würden kein Geld bei einer erneuten Kapitalerhöhung nachschießen. Und das ist eigentlich eine Äußerung gewesen. Und jetzt sieht man, welche brachiale Gewalt die Marktpsychologie haben kann, nämlich dass so eine Äußerung einen Run auslöst und dieser Run hat dazu geführt, dass überhaupt die Situation so eskaliert ist, dass dann die Nationalbank eingesprungen ist, was zu diesem Zeitpunkt richtig war. Aber wie sie es getan hat, hat letztendlich dazu geführt, dass am Wochenende diese Radikallösung her musste. Und zwar, was ich vermisst habe, die Maßnahmen alle richtig, auch die Schritte richtig, aber die Kommunikation war eine absolute Katastrophe. Hätte man das à la Draghi gemacht und hätte man whatever it takes und koste es, was es wolle, mit einer absolut entschiedenen Konsequenz, das zu sagen, wir sind da, wir stehen hinter der Credit Suisse und die Bilanz der Nationalbank steht der Credit Suisse im Hintergrund, dann wäre dieses Desaster gar nicht aufgetreten. Whatever it takes, too big to fail, ein klares und zwar unmissverständliches Statement, weil sie können in Krisensituationen und in einem Bankenrun, so wie es gewesen ist, können sie nicht auf die Rationalität der Kunden und der Anleger logischerweise zählen. Das ist absolut klar. Wir reden über Profis, wir reden über die Menschen, die ihre Konti haben, bekommen Panik, räumen es und dann kommt es erst dazu. Das heißt also, man sieht ja auch, dass eine psychologische Reaktion, dass Psychologie an sich so eine Katastrophe auslösen kann. Die Credit Suisse hatte die Kernkapitalquote keineswegs angekratzt, sondern es ist ja faktisch bis zu diesem Zeitpunkt nichts passiert. Und da ist die Kommunikation, das ist ein komplettes Fehlversagen der Kommunikation.
Hallo, mein Name ist Marco Grassmann. Ich bin Fondsadvisor des AlphaStar Europafonds.
Eine noch. Stellen wir noch eine Aktie vor. MediSteam klingt nach Medizintechnik, hat irgendwas mit Ultraschall zu tun. Mehr weiß ich aber auch nicht.
Ja, richtig. Der Name verrät auch hier schon, in welche Richtung es geht. Es ist ein Medizintechnikhersteller. Wir mögen Medizintechnik insgesamt sehr, weil natürlich die alternde Bevölkerung dort hineinspielt. Wir haben immer mehr Bevölkerungsschichten, die sich ja Medizintechnik, also medizinische Versorgung dann halt auch leisten können. Also ein strukturell wachsender Markt. Was macht MediSteam? MediSteam stellt Blutflussmessgeräte her. Also bei Operationen, wo der Blutfluss unterbrochen wird und dann wiederhergestellt, wie zum Beispiel einer Bypass-Operation. Da wird dann der Blutfluss erst unterbrochen, dann wiederhergestellt und mit den Geräten von MediSteam misst man, ob dieser Blutfluss nach einer Operation wieder richtig hergestellt wird. Das ist eine Qualitätskontrolle einer Operation, wenn man so will. Und diese Geräte sind dort unverzichtbar, weil es mittlerweile fast unverantwortungsvoll ist, die Operation durchzuführen und keine Qualitätskontrolle dort zu machen. Hier hilft auch die Regulierung und verschiedene Empfehlungen, dass solche eine Qualitätskontrolle durchgeführt werden muss, zumindest in Europa. Und wir glauben, viele Länder und viele Regionen werden folgen, dass dieser Einsatz dieser Maschinen dann auch vermehrt folgen wird. Das Interessante ist, MediSteam ist ein Quasi-Monopolist, wenn der Marktanteil über 80% ist, und das ist bei MediSteam der Fall. Es gibt keinen richtig ernstzunehmenden Konkurrenten, der auch weltweit aktiv ist und diese Geräte herstellt. Und dadurch sind wir nahezu sicher, dass dieses Wachstum, was wir sehen, auch wirklich auf MediSteam dann halt abfallen wird, weil es nahezu keine Konkurrenz gibt. Und der Markt, der Blutflussmessgerätemarkt, ist jetzt auch nicht riesengroß. Es ist also unwahrscheinlich, dass da eine Philips oder auch eine Siemens Healthineers dort in diesen Markt geht. Die würden eher eine MediSteam kaufen, wenn sie denken, der Markt ist attraktiv genug, als dort für so einen kleinen Markt dann das organisch angehen zu wollen. Und man muss auch sagen, das ist natürlich, wie so oft im Medizintechnikbereich, eine Vertrauenssache, wenn ein Chirurg mit diesen Geräten gelernt hat zu arbeiten und täglich dort arbeitet, ist es sehr unwahrscheinlich, dass er da wechselt und auch vielleicht noch, wenn das Krankenhaus da ein paar tausend Euro sparen kann, weil ein Konkurrent günstiger ist, würden sie das Risiko natürlich nicht eingehen bei einer Operation dann mit einem Gerät, was sie nicht so kennen, dem nicht zu vertrauen. Also wir glauben da, dass das so ein wiederkehrender Umsatz ist, so sehr eingebettet in die Landschaft, dass das uns gefällt und wir da einfach von dem Wachstum, was wahrscheinlich noch über Jahre dauern wird, profitieren werden.
Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei börsenradio.de oder in der Börsenradio-App.
Mein Name ist Heiko Böhmer, ich bin Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management. Und natürlich ist Warren Buffett eine Inspirationsquelle für uns, wobei wir uns, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen von diesem klassischen Value Investing, eigentlich schon ziemlich verabschiedet. Das klassische Value Investing ist ja wirklich dieses, ich schaue erst auf die Bewertung und die muss mich anspringen. Kurs-Buchwert-Verhältnis muss extrem niedrig sein. Dann gucke ich mir so einen Wert eigentlich nur an. Das war in den vergangenen 10 Jahren echt schwierig, mit klassischem Value Investing wirklich ordentliche Renditen zu erzielen. Das hat sich schon verändert. Und bei uns ist es jetzt ein bisschen weiterentwickelt, das Ganze.
Okay, was ist die Weiterentwicklung?
Die Weiterentwicklung ist, stärker auf Wachstum bei den Unternehmen zu schauen und eher die Wachstumsperspektiven mit in die grundlegende Bewertung und Analyse der Unternehmen mit reinzunehmen, bevor wir überhaupt einsteigen.
Oh, mach mal ein paar Beispiele. Also Amazon, viel Wachstum. Ist das schon ein Value-Wert? Microsoft ist jetzt momentan, ist Value und momentan durch OpenAI wahrscheinlich auch ein extremes Wachstum.
Zwei gute Beispiele, weil die haben wir tatsächlich auch bei uns drin. Was ich eben auch versuche rüberzubringen in der Kommunikation nach außen, ist eigentlich dieses, viele Werte, die als Growth und als Wachstumswerte angefangen haben, entwickeln sich in eine andere Kategorie. Amazon 2008 war für uns kein Investment. Amazon 2015, 2016 hat sich in diese Richtung entwickelt. Und seit gut 3 Jahren ist Amazon bei uns in den Portfolien mit drin. Microsoft ähnlich. Haben wir auch lange Zeit nicht mit drin gehabt, haben dann aber das neue Wachstum in dem Wert auch gesehen, allein schon durch die Umstellung des Abo-Modells. Und jetzt kommt natürlich die Fantasie durch die KI-Anwendungen, die da sind. Und Microsoft ist zum Beispiel bei uns derzeit eine der größten Positionen im Fonds. Also wirklich eine Entwicklung von einem klassischen Wachstumstitel hin zu Value, weil planbare Erträge.
Gucken wir doch mal dann gleich auf Google. Ist Google mit drin? Frage 1, Frage 2. Kleine These von mir. Könnte, ich meine jetzt die Tochter Google, könnte es dir genauso passieren wie einst Nokia? Nokia war ja der Player überhaupt. Dann kam plötzlich Apple. Apple hat ja nichts weiter Neues erfunden, nur einfach eine Idee zusammengefasst. Handy gab es schon, Touch gab es schon, MP3-Player gab es und plötzlich war Nokia out. Könnte das theoretisch mit Google auch passieren?
Also kurz zu Alphabet. Das ist zum Beispiel ein Titel, den wir schon seit 2012 mit dabei haben. Den haben wir sehr früh identifiziert eigentlich als ja Qualitätstitel mit guten Wachstumsaussichten, den wir aufgenommen haben. Seitdem sind wir auch dabei investiert. Und das Thema Google und Microsoft ist gerade, finde ich, unglaublich spannend, weil bei Nokia und Apple damals war es ja noch eine Technologie, wo die Kunden wirklich aktiv sich entscheiden mussten und kaufen mussten. Das ist ja jetzt bei Microsoft mit ChatGPT und der Suche noch was ganz anderes, denn an sich sind wir sehr flüchtig. Wenn es eine gute Alternative gibt zu Google-Suche, dann rutscht man auch darüber. Es gab Internet-Suchmaschinen vor Google. Das hat man nur vergessen, weil die auf einmal so massiv aufgekommen sind.
Ja, ja, wie hieß der denn? Lycos, Yahoo natürlich.
Ja, Yahoo. Also ich denke, Yahoo zum Beispiel ist ein klassisches Beispiel. Die waren extrem stark, die waren extrem hoch von den Suchanfragen und sind dann einfach ganz schnell verschwunden. Und so ein Schicksal könnte, ja, es könnte bei Google kommen. Und dann muss man bei so einem Wert natürlich genau hinschauen, weil 90% Anteil bei den weltweiten Suchen hat das Unternehmen. Das ist die Cash-Cow bei Alphabet. Und wenn es da bröckelt, muss man das wirklich gut beobachten. Und das, was wir erleben, ist wirklich disruptiv. Also ChatGPT ist seit Dezember da. Und innerhalb weniger Wochen gab es 100 Millionen Nutzer. Das hat es noch nie bei irgendeiner Anwendung gegeben.
Heute traditionell im Studio von Börsenradio der André Wolfsbein und Thematik unseres heutigen Gesprächs ist ein Beta-Koeffizient bzw. Beta-Kennzahl. Hallöchen Andreas, ich freue mich wieder hier zu sein.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite, also Andreas und André gemeinsam hier beim Börsenfrühstück. Du hast es gesagt, ein Thema, was eigentlich relativ unbekannt ist, was, wenn man es ganz intensiv anpackt, auch durchaus wissenschaftlich und kompliziert sein kann. Der Beta-Faktor klingt cool. Was ist denn das?
Beta einer Aktie ist eine Kennzahl, die zeigt, wie abhängig eine Aktie vom Gesamtmarkt ist. Ja, also ein Beta-Koeffizient von 1,0 bedeutet, dass eine Aktie typischerweise genauso stark fällt oder steigt wie der Gesamtmarkt. Also wie zum Beispiel DAX oder S&P 500 oder Nasdaq. Ja, eine Beta größer als 1,0 zeigt eine erhöhte Korrelation mit Gesamtmarkt. Und ein Beta, die kleiner als 1,0 ist, zeigt entsprechend eine höhere Unabhängigkeit von Gesamtmarkt.
Das ist so ein bisschen wie beim Autofahren auf der Autobahn mit 3 Spuren. Auf der mittleren Spur der Mainstream, also der Index, rechts die langsamen, sicherheitsbewussten, risikobewussten Fahrer und links dann die risikoreichen Tempobolzer, kann man das so sagen?
Klingt ein bisschen abwegig, deine Metapher, aber ja, ich glaube, so kann man es zumindest versuchen zu veranschaulichen. Du musst auf jeden Fall auch unterscheiden. Ja, also es soll nicht missverstanden werden. Ja, also niedrige Beta bedeutet nicht niedrige Vola. Ja, also,
naja, aber nicht Volatilität, aber es geht doch um das Thema Risikoeinschätzung, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau. Aber Vola ist ja auch ein Risikoindikator. Also je volatiler die Aktie, desto höher die Risiken, sagt man.
Ich kann auch ein bisschen klugscheißern, pass mal auf. Der Beta-Faktor eines Wertpapiers gegenüber einem effizienten Marktportfolio ergibt sich durch mathematische Herleitung als Quotient der Kovarianz zwischen der Rendite des Wertpapiers und der Rendite des Marktes und der Varianz der Rendite des Marktes.
Wow, da hast du dich aber richtig gut vorbereitet, Mensch.
Aber ich habe keine Ahnung, was uns diese Worte sagen wollen. Aber was bedeutet das jetzt? Kann ich damit Unternehmen bewerten oder Anlagestrategien vielleicht entwickeln?
Also Unternehmen bewerten kannst du damit definitiv nicht. Das ist lediglich einfach nur ein Koeffizient, der Abhängigkeit der Aktie vom Gesamtmarkt darstellt oder widerspiegelt. Ja, also ein niedriger oder ein hoher Beta-Faktor bedeutet nicht automatisch, dass das Unternehmen unter- oder überbewertet ist oder dass das Unternehmen gut oder schlecht ist.
Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktion@brn-ag.de.
Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast.
Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko-thieme.de